Erinnert ihr euch noch? Jahreslosung hängt schon seit ein paar Monaten da vorne. Und es wird so schnell ja wieder vergessen, ne? Und dann am Ende des Jahres, dann, ach ja, Jahreslosung. Wir machen heute mal so eine Zwischenstation. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Für mich ist die große Frage bei dieser Jahreslosung, wann ist es denn soweit? Wann wird denn jetzt alles neu? Wann passiert denn dieses Versprechen? Wenn ich den letzten Teil der Jahreslosung sehe, ich mache alles neu, dann würde ich sagen, das liegt in der Zukunft. Das steht, das ist noch nicht passiert, das steht noch aus. Das hätten wir doch mitbekommen, oder? Also wenn alles neu geworden wäre, das hätte ich doch gemerkt, das hättest du doch gemerkt. Also irgendwie scheint das in der Zukunft zu liegen. Da steht da aber, siehe, ich mache alles neu. Und siehe, das klingt ja so, als wenn es schon was zu gucken gäbe. Auch wenn man das schon sehen könnte, da gibt es schon was zu entdecken. Jetzt sieh doch mal hin, schau doch mal, siehe. Ja, was denn jetzt? Ist es schon da? Liegt es in der Zukunft oder wie ist das? Ich möchte dieser Frage so ein Stück nachgehen heute und das mit Hilfe eines Phänomens. Und zwar eines Phänomens des Johannesevangeliums. Da gibt es etwas Besonderes, das hat nur Johannes und das ist spannend und das möchte ich euch gerne zeigen. Und ich hoffe, dass ihr diesen Weg mitgeht mit mir und mir nachher nicht sagt, was hast du denn da überlegt, sondern dass das auch einsichtig ist. Könnt ihr mir nachher sagen. Johannes berichtet von verschiedenen wundersamen Dingen, die Jesus getan hat. Das Besondere bei Johannes ist, dass er für diese wundersamen Dinge ein besonderes Wort verwendet. Und zwar sagt Johannes, das sind Zeichen. Zeichen, Hinweise, wie ein Hinweisschild, wie so ein Wegweiser sagt, da geht's lang, da schau mal hin, da guck mal. Also ein Zeichen, das uns etwas zeigen möchte. Warum sagt er nicht einfach Wunder? Wer von Wundern redet, der bleibt beim Staunen und beim Wundern stehen. Der wundert sich darüber, dass Jesus sowas tun kann. Das ist ja ein Wunder, dass Jesus sowas tun kann. Das ist ja was. Johannes sagt, das reicht nicht. Das, was Jesus tut, das geht tiefer. Das hat einen Sinn, das hat ein Ziel. Er weist auf etwas hin. Das sind Zeichen. Zeichen, die uns etwas zeigen sollen. Davon gibt es 7 Stück. ChatGPT war so freundlich, die einmal in eine schöne Grafik einzubinden und aufzulisten. Sehr nett. Und ich möchte jetzt nicht alle 7 Zeichen durchgehen, keine Sorge, aber so in das eine oder andere mal kurz hineinspringen, mal kurz gucken, wenn das wirklich Zeichen sind, die auf etwas hinzeigen, was könnte das denn sein? Worum könnte es denn gehen? Auf was zeigen sie denn? Und das Erste, das ist auch das erste Zeichen, das ist die Wandlung von Wasser zu Wein, Hochzeit zu Kana. Ja, also wer die Story nicht kennt, also da ist große Feier, Jesus ist dabei, Hochzeit und der Wein ist zu Ende und die Party ist vorbei. Und Mama kommt und sagt, hey Jesus, kannst du nicht irgendwie was deichseln und so? Und dann gibt es einen kleinen Disput zwischen denen und dann am Ende lässt er sich von Mama erweichen und dann macht er aus ganz viel Wasser, 600 Liter schätzt man ungefähr, macht er Wein. Und nicht irgendeinen Wein, sondern erstklassigen Wein, sodass der Ausschenker da nachher zum Bräutigam sagt, sag mal, wieso schenkst du denn jetzt den guten Wein aus, nachdem alle betrunken sind? Also so viel Wein auch gar nicht mehr nötig. 600 Liter. Ein Zeichen. Zeichen der Großzügigkeit Gottes. So großzügig ist Gott. 600 Liter, das haben die nicht mehr aufgetrunken bekommen, bin ich mir ziemlich sicher. Die waren schon dicht. Aber das ist nur die erste Ebene, das erste Zeichen, was man erkennen kann. Die Gefäße, in denen das Wasser ist, das Jesus wandelt, sind Gefäße, die für rituelle Reinigungen gedacht sind. Die sind dafür gedacht, dass die Menschen rein werden vor Gott, dass sie mit Gott in Gemeinschaft kommen können und treten können. Und auf einmal bekommt diese Geschichte noch eine ganz andere Wendung. Wasser wird zu Wein. Später wird Jesus sterben, sein Blut wird vergossen. Und Johannes wird an anderer Stelle sagen, sein Blut macht uns rein. Und natürlich klingt hier das Abendmahl mit an. Das Abendmahl, wo wir den Wein trinken, als Zeichen für Jesu Tod und das, was er für uns getan hat. Wieder ein Zeichen. Dieses erste Zeichen, das Johannes erzählt, das hat ein Ziel. Das zeigt etwas von dem, was Gott tun möchte, wie er ist, von seiner Großzügigkeit, aber auch von seiner Barmherzigkeit, von Vergebung. Ein zweites Zeichen. 5000 Menschen werden satt. Und das nur durch ein bisschen Brot und ein paar Fische. 5000 und mehr sind es gewesen, wurden nur die Männer gezählt. Und es reicht für alle. Und es bleibt noch übrig. Und es würde für viele, viele mehr reichen. Wieder Großzügigkeit Gottes. Er macht genug. Jesus hält genug bereit für alle. Und auch hier schwingt das Abendmahl mit. In dem einen Zeichen der Wein, in dem anderen das Brot. Und beide weisen darauf hin, Gottes Gnade reicht aus. Dann heilt Jesus einen Blindgeborenen. Und das ist ein großer Aufruhr. Damals haben die Leute gedacht, jemand, der blind ist, der ist bestraft von Gott. So war ihr Denken. Und dann fragen die Jünger Jesus, ja, wer hat denn jetzt gesündigt? Der blind ist oder seine Eltern? Weil der ist ja schon blind geboren, der kann ja nicht im Mutterleib schon gesündigt haben. Wer ist denn schuld daran? Und Jesus sagt, keiner. Sondern an diesen Menschen soll Gottes Herrlichkeit offenbar werden. Es soll etwas offenbar werden von dem, was Gott ausstrahlt, wofür Gott steht, was in seinem Herzen ist, was sein Wunsch ist, dass Menschen wieder heil werden, dass Zerbrochenes wieder zurechtgerückt wird, dass etwas gut wird im Leben von Menschen und dass keine Grenze gezogen wird, kein du bist falsch und mit dir wollen wir nicht, sondern dass alle eingeladen sind. Gottes Herrlichkeit, die in Gottes neuer Welt gelten wird, die soll in dieser Welt schon sichtbar werden. Und diese Begebenheit ist ein Zeichen dafür, zeigt genau darauf hin, Gottes Herrlichkeit soll sichtbar werden. Etwas Großes ist im Gange. Gott ist dabei, etwas Neues zu schaffen. Darauf weisen diese Zeichen. Keine Trennung. Vergebung, Einladung, Großzügigkeit, Barmherzigkeit, Gnade. Und schließlich das siebte Zeichen. Jesus ruft Lazarus zurück ins Leben. Was für ein Zeichen braucht es noch, um zu erkennen, in diesem Jesus ist Gott gegenwärtig? Und ist er am Wirken in dieser Welt. Gott, der Herr über Tod und Leben. Lazarus, der schon 3 Tage tot war, so heißt es da, atmet wieder. Aber das Sterben ist noch nicht durchbrochen. Lazarus muss wieder sterben. Der Tod hat Macht über ihn. Das ist nur ein vorläufiger Sieg. Aber es ist ein Zeichen. Ein Zeichen hin auf das, was Gott eigentlich tun will, was er an Neuen hervorbringen möchte. 7 Zeichen sind es. Zeichen, mit denen Jesus zeigt, wer er ist, der menschgewordene Gott, der Herr über Tod und Leben. 7 Zeichen, mit denen Jesus zeigt, was Gott tun wird. Etwas ganz Neues will er schaffen. einen neuen Anfang. Gottes neue Welt ist im Kommen, sie soll beginnen. Gottes neue Welt, in der seine Gnade und Barmherzigkeit gilt, in der Menschen wieder heil werden können, in der der Tod besiegt ist. Und es sind 7 Zeichen. Und das ist kein Zufall. Johannes hätte ja, also es gibt ja noch mehr Storys, die er hätte erzählen können. Ja, oder er hätte auch weniger erzählen können. Sogar hier die 4, die ich heute rausgesucht habe, das reicht doch. Die anderen, ach, nein, es sind 7. Und das ist bewusst. Die 7 ist im biblischen Denken eine besondere Zahl. Die Woche hat 7 Tage. An 6 Tagen, so heißt es im 1. Buch Mose, hat Gott die Welt geschaffen, am 7. hat er geruht. Die 7 beschreibt damit diesen Zeitraum der Schöpfung. 7 Tage bilden eine Einheit, einen Zeitabschnitt. Der 7. Tag beendet diesen Zeitabschnitt, diese Woche, schließt ab und vollendet ihn. 7 steht hier für einen Zeitabschnitt, der nun vollendet ist. Und die 7 erinnert an die Schöpfung, an das, was geschehen ist. Sie steht symbolisch für diese Welt, für alles, was bisher galt. All das ist vollendet und jetzt kommt das Neue. 7 Zeichen, 7 Tage, die alte Schöpfung. Die 7 Zeichen geschehen in der alten Welt, aber sie sind ein Zeichen, ein Hinweis auf die neue Welt. Und dann beginnt das Neue. Mit dem 8. Tag beginnt der 1. Tag der neuen Woche. Und jetzt lest mal, was Johannes schreibt. Am 1. Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Am 1. Tag der Woche. Am Abend aber, dieses 1. Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor der Obrigkeit, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Am Abend aber, dieses 1. Tages der Woche. Das ist mehr als einfach nur eine Angabe eines Zeitpunktes, ja, damit ihr auch wisst, wann das geschehen ist. Das ist Programm. Die alte Schöpfung begann in einem Garten und die neue Schöpfung beginnt auch in einem Garten, in dem Garten mit dem Felsengrab. Der Stein ist weggerollt, das Grab ist leer, Jesus lebt. Er ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das geht nur an Ostern, ne? Aber ihr wisst es, hauptsächlich. Auferstanden heißt, er ist nicht zurückgekommen. Nicht wie Lazarus, sondern er ist auferstanden in ein Leben, über das der Tod keine Macht mehr hat. Das ewige Sterben ist besiegt. Das 7. Zeichen hat genau darauf hingezeigt. Das war seine Aufgabe. Und nun ist es geschehen. Nun ist es wahr. Das Neue geschieht am 1. Tag der neuen Woche. Dieser 1. Tag wird zum 1. Tag der neuen Schöpfung. Eine Schöpfung, die frei ist vom Tod und sie bricht in Jesus selbst an. Das Grab ist leer. Ein neuer Tag hat begonnen, eine neue Schöpfung angefangen. Alles ist verändert, der Tod ist besiegt, das Alte ist vergangen, das Neue hat angefangen. Eine neue Welt mitten in der Sterbenden. Das feiern Christen an jedem Sonntag neu. Darum beginnt die Woche aus christlicher Sicht nicht mit dem Montag, sondern mit dem Sonntag. Sonntag ist der erste Tag der neuen Woche. Wir feiern die Auferstehung, wir feiern den neuen Anfang, das neue Leben. An Ostern geht es nicht um das persönliche Happy End für Jesus. Damit das so schön, dass die Geschichte irgendwie noch einen versöhnlichen Abschluss gefunden hat. Es geht auch nicht um irgendwie eine nette Hoffnung nach dem Motto, das Leben findet irgendwie seinen Weg. Es geht auch nicht um eine persönliche Hoffnung für Christen, die mit dem Rest der Welt nichts zu tun hätte. Es geht um nichts weniger als ein kosmisches Ereignis, um das Zentrum der Geschichte dieser Welt. Christus hat den Tod besiegt, die neue Schöpfung hat angefangen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Ostern in dieser Tiefe auch begreifen und verstehen. Das ist nicht die Privatfreude einer kleinen Gruppe gläubiger Menschen, sondern ein neuer Anfang für diese Welt in dieser Welt. Wir leben in einer sterblichen Welt, in die die Ewigkeit bereits hineingebrochen ist. Jesus ist nicht für sich auferstanden. Er hat nicht einfach für sich das neue Leben hervorgebracht, sondern für uns Menschen. Paulus schreibt das später, finde ich sehr beeindruckend. Schaut mal. Paulus schreibt: Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Wir haben Anteil an der Auferstehung. Wir haben Anteil an diesem neuen Leben. Wir leben noch in dieser sterblichen alten Welt, aber wir gehören schon zur neuen, lebendigen, ewigen Welt Gottes. Und achtet hier auf die Zeitformen, die Paulus verwendet. Er hat uns lebendig gemacht. Er hat uns auferweckt. Er hat uns mit eingesetzt. Das liegt nicht in der Zukunft. Das ist nichts, was wir noch erwarten. Das ist bereits geschehen. Das liegt in der Vergangenheit. Das ist schon so. Das gilt bereits. Als Jesus-Menschen sind wir jetzt schon Bürger dieser neuen Welt Gottes. Ja, oft sehen wir das Neue nicht. Und ich höre fast schon die innerlichen Widersprüche, die jetzt vielleicht im Raum sind. Sagen, ja, warum kriegen wir das denn nicht wirklich mit? So. Ja, das wird erst endgültig irgendwann einmal in Zukunft sichtbar sein. Aber die Jahreslosung ist nicht einfach nur ein Satz, der irgendwann mal kommt, sondern dieses Siehe, das ist verortet. Dieses Siehe ist ganz konkret an Ostern gebunden. Da kannst du es sehen. Siehe, ich mache alles neu. Und da hat es angefangen. Ich wünsche mir manchmal, dass man es jetzt schon mehr sehen könnte. Wir leben in einer verrückten Welt, die immer verrückter wird. Und dunkle Wolken sind nicht nur am Horizont, die ziehen manchmal auch über unseren Köpfen hinweg. Aber genau darum, allen, was ich sehe zum Trotz, möchte ich an dieser Botschaft festhalten. Gottes neue Welt hat schon begonnen. Mitten in der Angst, mitten in der Bedrohung, mitten in der Finsternis, mitten hinein beginnt etwas Neues. Und als Jesus-Menschen sind wir Bürger des Himmels hier auf Erden. Große Worte, oder? Aber genau diese Worte sind Grund zur Hoffnung. Wir leben in einer Welt, die noch von der alten Schöpfung geprägt ist. Das sehen wir jeden Tag. Aber wir gehören schon zur neuen Welt dazu. Wir brauchen keine Angst haben, das bisschen Leben, das wir hier haben, zu verlieren, weil wir die Ewigkeit schon längst gewonnen haben. Wir dürfen darum mutig sein. Wir dürfen den Kopf erheben, weil wir Hoffnung haben. Hoffnung, auf die wir schauen können. Wir dürfen uns einmischen. Wir dürfen unsere Stimme erheben, weil wir die neue Welt kennen und das, was dort gilt. Weil wir von Gottes Großzügigkeit, Barmherzigkeit, Gnade, Gerechtigkeit gehört haben. Unser Leben muss dabei nicht perfekt sein. Wir dürfen mit Brüchen und mit Scheitern leben, weil nicht wir alles neu machen, sondern weil er alles neu macht. Weil er vollendet und nicht wir. Wir brauchen nicht mehr alles festhalten und an uns ziehen, sondern wir dürfen loslassen, weil wir von Gottes Großzügigkeit wissen. Wir brauchen Schuld nicht länger verschweigen oder anderen in die Schuhe schieben, weil wir um Vergebung wissen. Wir brauchen nicht mehr resignieren, weil wir seit Ostern wissen, nicht unsere Umstände, nicht unsere Wünsche, nicht unsere Ängste, sondern Gott hat das letzte Wort. Die Welt ist noch nicht vollendet, aber sie ist auch nicht mehr die alte. Denn seit Ostern gilt, Gott hat begonnen, alles neu zu machen. Und wir sind jetzt, heute schon mittendrin. Amen.